Es ist wieder Zeit für Beyond. Es geht in die Tiefe.
Grundsätzlich Investoren gucken halt in allererster Linie auf Skalierbarkeit und Wachstum. Typischerweise ist es eben so, dass die Startups sehr, sehr stark über Performance-Marketing wachsen, aber eben die eigene Marke so ein bisschen vernachlässigen. Schaffen sie es dann irgendwann, aus dieser reinen Performance-Denke raus in eine Brand-Building-Denke zu kommen? Unser Geschäft ist ja nicht, Werbebudget zu verschenken, sondern unser Geschäft, das Werbebudget zu investieren, mit der Hypothese dahinter, wie unser Investment dazu beiträgt, dass die Firma erfolgreicher ist.
Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zum Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, es geht wieder in die Substanz rein und dazu habe ich mir natürlich wieder einen spannenden Gast eingeladen. Und zwar ist Alexander Krause zu Gast. Er ist Investment Director and Lead bei Seven Ventures Berlin. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer oder was ist Seven Ventures? Vielleicht könnt ihr es euch über die Sieben so ein bisschen erklären, weil Seven Ventures ist der Investmentarm von ProSiebenSat.1 Media. Das heißt also, wir haben es hier mit einem Risikokapitalinvestor und gleichzeitig einem Mediahaus zu tun, die ein, ja, jetzt sag ich mal, spannendes Geschäftsmodell haben, weil ihr Kernmodell oder ihr Kernpunkt ist, sie bieten Media for Equity. Das heißt sozusagen, bieten sie Werbebudgets gegen Anteile bei den Unternehmen an und helfen damit natürlich den Unternehmen, gerade den Startups, so ein bisschen dabei, ja, in die Bekanntheit zu kommen, neue Kanäle auszuprobieren und darüber natürlich auch zu wachsen. Und genau das ist eben dieses Geschäftsmodell von Seven Ventures. Und ich würde sagen, drei Schwerpunkte machen diesen Podcast auf jeden Fall hörenswert für euch. Erstens erklärt Alexander natürlich ausgiebig, wie denn dieses Geschäftsmodell von Seven Ventures überhaupt funktioniert. Was genau machen sie da eigentlich? Wie funktioniert dieses Thema Media for Equity allein? Das ist natürlich schon mal ein spannender Perspektivwechsel. Der zweite große Punkt ist, dass ich ihn mal gefragt habe, ja, wie schaut denn solch ein Investor eigentlich auf ein Startup? Wann erkennt er denn, dass es sich dort eigentlich auch um ein Wagnis, um ein Investment handelt, das sich auch wirklich lohnt? Das heißt also, woran erkennen sie denn vielleicht, dass diese Marke, in die sie investieren, es auch wirklich wert ist? Das heißt, wir lernen hier so ein bisschen die Investorenperspektive kennen und nach welchen Merkmalen denn ein Investor, ein Risikokapitalgeber denn eine starke Marke auch identifiziert und ausmacht. Der zweite Punkt ist, wir gucken natürlich auf die Markenführung gerade bei Startups. Was können wir dort eben auch gerade beobachten oder auch nicht beobachten? Was sind dort gerade die Herausforderungen? In dem Zuge finde ich den dritten spannenden Schwerpunkt, der es sicherlich sehr hörenswert macht, das Thema Markenführung versus Performance Marketing, weil auch das zeigt Alexander sehr deutlich auf, ist gerade natürlich auch eine große Diskussion in den Startups. Ja, wann machen wir denn eigentlich Performance Marketing, was natürlich auch dort in diesem Bereich als Allheilmittel der letzten Jahre galt und wann gilt es denn vielleicht in die Brand zu investieren? Also das heißt, auch dort bringt Alexander aus meiner Sicht eine wunderbare und spannende Perspektive rein. Was ist denn jetzt eigentlich das, worauf wir uns fokussieren sollten? Ist es eben Performance Marketing? Ist es Brand Building? Wann sollten wir das denn genau machen? Was sind die Unterschiede? Und was sollten vielleicht auch Startups gerade davon auch lernen? In dem Sinne, diese drei Schwerpunkte machen es auf jeden Fall hörenswert und vor dem Hintergrund wünsche ich jetzt viel Spaß bei der Folge mit Alexander Krause von Seven Ventures.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zum Brand Trust Talks Beyond. Ja, es geht wieder in die Tiefe, es geht wieder in die Substanz und dazu habe ich mir den lieben Alex Krause eingeladen. Grüß dich Alex.
Hi Colin, freut mich hier zu sein.
Ja, schön, dass du dabei bist. Wird ein sehr, sehr spannender Blickwinkel, das kann ich jetzt schon mal versprechen auf jeden Fall. Da sind wir sehr froh, dass du auf jeden Fall dabei bist. Aber wir starten natürlich erstmal mit den gefürchteten Einstiegsfragen, das sage ich immer ganz gerne. Du bist vielleicht vorbereitet, vielleicht auch nicht, gucken wir mal. Also ich starte mal mit der Frage, wir haben ja schon über dein Privatleben gesprochen, darüber will ich aber jetzt gar nichts groß hier preisgeben. Aber ich stelle mal die Frage nach der Lieblingsmarke deiner Kindheit.
Ja, ich hätte ja zum Glück ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen. Mein initialer Impuls war eigentlich Lego zu sagen. Dann habe ich aber rausbekommen, dass auch irgendwie deine Lieblingsmarke war und dass es auch häufiger im Podcast genannt wird. Und deswegen genau. Habe ich ein bisschen versucht, mich so ein bisschen in die Zeit der späten 90er, frühen 2000er zurückzuversetzen. Das war so die Zeit von irgendwie Pokémon, Tamagotchi und so weiter. Und ich bin dann am Ende aber auf eine andere Marke gekommen, nämlich auf die drei Fragezeichen.
Hey.
Weil ich das super spannend finde, dass die es geschafft haben. Ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten, ich glaube 50 Jahre oder so gibt es die schon oder noch länger. Und die haben es so ein bisschen geschafft, sich treu zu bleiben und trotzdem mit der Zeit über die Generation weiterzugehen. Die waren für mich in meiner Kindheit eine wichtige Marke. Und die füllen tatsächlich heute irgendwie Konzerthallen mit 10.000 Leuten, die dann irgendwie 30, 40, 50 sind und sich ein Kinderhörspiel anhören. Aber das finde ich einfach faszinierend und bin gespannt, wann vielleicht meine eigenen Kinder irgendwann auch mal Fans werden.
Ja. Also kann ich gut nachvollziehen, da muss ich ja jetzt auch sozusagen vielleicht auch zu deiner Enttäuschung sagen, weil du hast ja versucht, an meiner Lieblingsmarke vorbeizukommen. Es ist auch eine meiner Lieblingsmarken nach wie vor, weil ich höre sie auch gerne zum Einschlafen, immer noch oder wieder, würde ich sagen. Und das Problem ist, ich schaffe es gar nicht mehr, groß was zu hören, weil ich nach einer Minute also eingeschlafen bin. So sehr habe ich mich daran gewöhnt. Aber immer, wenn ich Schlafprobleme habe, höre ich 3 Fragezeichen. Und markentechnisch in der Tat, da muss ich jetzt kurz einen Ausflug machen, total spannend, weil die, ist ja, die haben ja so viele Rituale in der Folge. Ne? Du kennst es ja auch so, die Visitenkarten, Übergabe, die Musik, also so ganz viele Sachen, die immer wieder kommen. Von daher markentechnisch hochspannender Punkt. Hast du mir natürlich jetzt einen ganz, ganz interessanten Ball rübergeworfen sozusagen. Aber bevor ich mich jetzt hier verquatsche und wir nur über die 3 Fragezeichen reden, kommen wir weiter noch zu dir. Wie ist es denn heute im Hier und Jetzt? Was ist jetzt deine Lieblingsmarke?
Ja, das war auch eine relativ einfache Wahl. Ja, die meisten wählen ja irgendwie ein Auto oder ein Startup oder so. Ich habe mich tatsächlich für DM entschieden. Und ich will auch kurz erklären, warum. Weil ich bin da geworden vor ein paar Monaten. Und ich muss sagen, seitdem ist DM einfach für mich ja so eine Art sichere Bank. Ich habe so Laufdistanz, so 3 oder 4 DM-Märkten hier in Berlin. Und es ist einfach gut zu wissen, dass man, wenn gerade mal wieder irgendwas alle ist, das da bekommt. Und das ist quasi so mein, beinahe täglicher Begleiter. Ich würde mal sagen, so 3 bis 5 Mal die Woche bin ich in einem DM-Markt. Ja. Und deswegen ist das zumindest temporär aktuell meine Lieblingsmarke.
Super, kann ja auch Stunden drüber reden. Sehr intelligence-based Brand, kann man sagen. Unheimlich viel CRM-Datenqualität, die sie da nutzen. Waren ja auch so die Erfinder von den neuen Regalen und so weiter, wo man schön drüber gucken kann. Also holst mich auf jeden Fall auch mit ab. Wie würdest du dich denn in einem Wort beschreiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach, weil man ja so viele Dimensionen hat, irgendwie privat, beruflich und so weiter. Ich habe mich aber letztendlich für das Wort neugierig entschieden.
Schön.
Schreibt mich, glaube ich, privat ganz gut, weil ich irgendwie gerne reise, gerne irgendwie verschiedene Dinge ausprobiere, neue Länder, neue Kulturen, neues Essen kennenlerne und da eigentlich immer sehr, sehr offen bin und wenig Tabus, wenig Grenzen kenne. Das beschreibt aber auch so ein bisschen eine Eigenschaft, die für meinen Job, da kommen wir gleich sicher im Detail nochmal drauf zu, aber tatsächlich sehr entscheidend ist. Ich würde sogar sagen, fast eine Voraussetzung, weil ich einfach in meiner Rolle ja mir morgens irgendwie ein Beauty-Thema angucke, mittags irgendwas mit Mobility und abends was mit Artificial Intelligence. Und wenn man da nicht mit einer gewissen Grundneugierde rangeht, dann macht das keinen Spaß und dann kann man diesen Job auch eigentlich nicht machen. Und deswegen habe ich mich tatsächlich für das Wort neugierig entschieden.
Super. Und jetzt lasse ich dich auch gleich komplett raus hier, damit du mal richtig starten kannst mit deiner Perspektive. Aber die letzte Frage musst du noch parieren. Wie würdest du dich denn beschreiben in einem Satz, ohne deine offizielle Position oder Profession zu nennen?
Ja, ich würde sagen, ich helfe Marken, insbesondere Startup-Marken, bekannter zu werden und neue Kanäle auszuprobieren. Und das Besondere dabei ist, dass sie im Regelfall sozusagen dafür gar nicht so viel Kapital einsetzen müssen. Und das ist so ganz grob meine Beschreibung.
Super. Wunderbar, Alex. Also wunderbar pariert, würde ich sagen. Und jetzt können wir mal richtig, richtig loslegen. Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin Alexander Krause, gerne auch einfach Alex, bin 34 Jahre alt, komme aus Berlin, bin hier in der Berliner Startup-Szene recht fest verwurzelt und bin privat verheiratet, habe ein Kind und bin beruflich als Investment Director bei 7Ventures tätig. Genau, das ist so meine Rolle.
Sehr gut. 7Ventures hast du jetzt auch schon angesprochen. Wer oder was ist 7Ventures?
Ja, 7Ventures ist der Investment-Arm von der ProSiebenSat.1 Media SE und wir investieren in Startups. Ja, das heißt, wir helfen im Prinzip jungen Firmen, sie insbesondere ins Fernsehen, aber auch in andere Kanäle zu bringen und unterstützen sie, indem wir vor allem Werbebudgets investieren und auf die Art quasi eine andere Art der Zusammenarbeit schaffen und jungen Startups eben ermöglichen, da den nächsten großen Sprung, vor allem den Sprung in den Massenmarkt zu machen.
Das ist genau der Blickwinkel, über den wir sprechen wollen. Aber bevor wir so richtig eben in diesen spannenden Blickwinkel, weil das ist auch der Fokus heute, ja, wie guckt eigentlich ein Investor eigentlich auf eine Marke sozusagen, auch gerade insbesondere auf Startups, darauf wird es heute viel hinauslaufen. Aber ich würde dir ganz am Anfang mal schon Richtung 7Ventures noch eine Frage stellen, aber die stelle ich dir nicht, sondern die stellt dir dein Vorgänger. Du hast die Folge selber gehört, wie du gesagt hast, nämlich von Rose Bikes, der Sebastian Bomm. Und die Frage, die er dir hinterlassen hat, die spielen wir jetzt mal direkt am Anfang ein.
Was ist für dich die größte Herausforderung, die aus eurer Markenpositionierung entsteht? Und natürlich auch aus dem Nähkästchen, wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Herausforderung liegt so ein bisschen in dem, ich würde mal sagen, Twitter-Charakter von unserem Modell. Ich werde das Modell ja gleich nochmal ein bisschen näher erklären, aber ich glaube, ganz grob sind wir am Ende ein Twitter aus einem Risikokapitalinvestor und irgendwie einem Media House. Ja, und wir sind natürlich davon überzeugt, dass diese Kombination so ein bisschen Best of Both Worlds ist und halt mit dem partnerschaftlichen Ansatz für die Startups der beste Weg ist. Aber dieses Twitter-Modell ist natürlich sehr erklärungsbedürftig. Ja, und das ist halt immer wieder eine Herausforderung für uns, dass wir halt entweder mit einem reinen Finanzinvestor verglichen werden oder halt irgendwie mit einer Mediaagentur. Und wir sind halt beides nicht. Und das führt eben auch teilweise einfach dazu, dass wir das erklären müssen. Und dass wir zum Beispiel auch immer sehr darauf achten müssen, welche Ansprechpartner mit welchen Erwartungen treffen wir. Ja, zum Beispiel ist es klassischerweise so, dass eigentlich eine Finanzierungsrunde bei Startups wird normalerweise von dem CEO oder von dem CFO geleitet. Und der hat in der Regel mit Marketing gar nicht so wahnsinnig viel am Hut. Für uns ist aber der CMO der wesentliche Ansprechpartner. Und das ist zum Beispiel so ein Learning, was wir auch aus dieser Herausforderung gezogen haben, dass für uns da wirklich absolut wichtig ist, den CMO stark einzubinden. Auch wenn dieses ganze Thema Investments normalerweise vielleicht gar nicht so sehr unbedingt beim CMO liegt. Und genauso eben umgekehrt, ja, wenn man uns jetzt eher mit einem klassischen Mediahaus vergleicht, das ist halt auch anders. Wir sind zum Beispiel viel selektiver. Aber in unserem Modell gehen wir halt selber ein Stück weit ins Risiko. Und das heißt, wir suchen uns auch aus, mit wem wir zusammenarbeiten. Und wenn jetzt vielleicht eine Marketingagentur, ist da vielleicht ein bisschen weniger selektiv, wenn ein Kunde kommt, sondern wir suchen uns eben auch die Kunden aus, die zu uns passen und an die wir glauben. Und das ist dann teilweise eben auch erklärungsbedürftig, wenn ein Startup zum Beispiel überrascht ist, dass wir ihn absagen, weil wir einfach nicht an das Geschäftsmodell glauben. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung. Und wie wir damit umgehen, können wir vielleicht in den nächsten Minuten noch ein bisschen detaillierter besprechen.
Genau, das wäre jetzt auch für mich nochmal die Einflugschneise, weil du hast jetzt gerade schon gesagt, und hast ja wunderbar beantwortet nebenbei, also das hat ja total gut gepasst, diese Herausforderung einerseits darzustellen, aber auch deine Lösung gleich anzuskizzieren. Aber genau, da würde ich jetzt mal gerne reingehen. Du hast eben beschrieben, ihr seid eben so diese Twitter-Marke oder diese Twitter-Positionierung ist manchmal so die Herausforderung und dass es dann auch ein bisschen erklärungsbedürftig ist im ersten Moment. Erklär nochmal, sozusagen, das ist ja vorhin schon angeklungen, aber was genau macht ihr und vielleicht auch, wie geht ihr eigentlich daran?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, das Video, was man vielleicht auch kennt über uns, ist, was wir Media for Equity nennen. Ja, das heißt im Prinzip einfach nur Werbebudgets gegen Anteile. Das ist ein Modell, was so funktioniert, dass das Startup halt die Werbeleistung nicht mit Cash bezahlt, sondern uns quasi mit Anteilen vergütet. Es hat den großen Vorteil, dass man quasi am Anfang das Cash nicht benötigt und dass wir natürlich komplettes, ja, ich sag mal, Interest Alignment haben, also gleichgerichtete Ziele, weil wir sitzen dann im gleichen Boot und wir haben quasi, wir verdienen auch nur dann Geld, wenn das Startup erfolgreich ist und wir die Anteile irgendwann bei dem Exit gewinnbringend verkaufen können. Das ist so das Kernmodell, was wir machen. Wir machen darüber hinaus auch noch Media for Revenue. Das ist so unser zweites Modell. Das hat eine große Gemeinsamkeit mit Media for Equity, nämlich dieser partnerschaftliche Ansatz. Ja, auch da ist es so, dass wir ein Stück weit ins Risiko gehen, wobei das Modell so ein bisschen näher am klassischen Mediakauf ist. Da ist es einfach so, dass wir uns mit dem Startup zusammen auf eine KPI einigen. Ja, und anders als der Name das vielleicht impliziert, muss das nicht Revenue sein. Ja, es kann Umsatz sein, es kann aber auch so eine KPI sein, wie irgendwie Anzahl Neukunden oder Anstieg in gemessener Brand Awareness. Das heißt einfach, wir definieren eine gemeinsame KPI. Ja, und das ist typischerweise eine KPI, die auch von dem Startup selber kommt. Also das muss eine KPI sein, die von dem CMO auch getrieben wird. Und dann wird halt die Vergütung entlang der Entwicklung dieser KPI geregelt. Und das ist quasi so das Modell. Wir kriegen da immer noch einen gewissen Teil der Vergütung fix, aber ein gewisser Teil wird im Prinzip performance-orientiert ausgelegt. Und deswegen gehen wir da eben auch ins Risiko, wären aber hier kein Anteilseigner und wären quasi sind nicht sozusagen Investor in der Firma, sondern einfach Partner, der quasi ins Risk-Sharing geht. Ja. Und wir haben diese beiden Modelle. Ja, damit sind wir relativ unique auf dem Markt. Es gibt ein paar andere Player, die das ein oder andere Modell bedienen. Aber die Kombination ist tatsächlich recht, recht einzigartig. Wir machen das jetzt seit knapp 15 Jahren und haben in der Zeit über 500 Partnerschaften geschlossen, sowohl Revenue- als auch Equity-Partnerschaften. Und haben da eben auch sehr, sehr bekannte Partner, historisch sowas wie ein Zalando oder auch aus den letzten Jahren vielleicht bekannter ein About You, ein Koro, ein Auto 1. Da gibt es sehr, sehr viele Partner, die mit uns solche oder ähnliche Deals gemacht haben.
Wie geht ihr an sowas ran? Wie kann ich mir das vorstellen? Nimm uns da auch mal gerne mit, so ein bisschen hinter den Vorhang. Sucht ihr euch die Unternehmen aus? Kommen die zu euch? Ist das ein beidseitiger Prozess? Wie sieht das so in der Realität aus?
Ja, also in der Realität ist es, würde ich sagen, beidseitig. Es gibt halt klassisch irgendwie einen Outbound, wo wir natürlich den Markt irgendwie screenen. Und wir haben auch ein sehr aktives, sage ich mal, Scouting. wo wir gerade jetzt bei jungen Startups natürlich gucken, was könnte für uns passen und wen wollen wir vielleicht auch proaktiv ansprechen, weil wir einfach schon von außen den Fit sehen und dann auch glauben, dass unsere Kanäle da super, super Wachstumshebel sind. Ist aber tatsächlich so, dass das Investmentgeschäft auch sehr stark übers Netzwerk läuft. Das ist halt am Ende ein Netzwerkbusiness und People-Business. Und eben auch, sage ich mal, gerade so im späteren Segment, also man nennt das dann Growth Stage, da ist es auch sehr stark basierend auf den Co-Investoren. Aber natürlich, die meisten Startups haben eben auch andere Investoren. Und ich meine, alleine mit Werbebudget kann man eben auch keine Gehälter bezahlen. Und deswegen ist da für uns eben auch wichtig, dass wir uns da entsprechend positionieren, Partner sind, sowohl für die Startups als auch für andere Investoren. Und die kommen dann häufig übers Netzwerk zu uns. Ja, das ist so, wie der initiale Kontakt zustande kommt.
Wie sucht ihr euch dann oder nach welchen Kriterien? Du hast ja auch gerade so beschrieben, dass ihr diesen Fit eben auch versucht, so ein bisschen zu erspüren oder auch zu sehen, vielleicht sogar auch zu analysieren. Wie kann man sich auch das vorstellen? Ich glaube, jetzt jedes Kriterium willst du oder kannst du vielleicht auch gar nicht erzählen, aber was sind da so die Auswahlthemen? Wo merkt ihr, ach, das könnte wieder ein Thema sein? Habt ihr irgendwie eine Segmentfokussierung oder sagt ihr einfach, Hauptsache erfolgreich oder was ist da so der springende Punkt?
Ja, ich glaube, ich würde es einmal allgemein erklären. Also wie guckt vielleicht ein Investor generell auf Startups? Und dann vielleicht sind bei uns, sage ich mal, die spezielleren Kriterien für unser, sage ich mal, unser Submodell. Ja. Ich glaube, erstmal grundsätzlich Investoren gucken halt in allererster Linie auf Skalierbarkeit und Wachstum. Ja, das ist halt ganz wichtig, einmal zu verstehen. Nicht jede Firma, nicht jedes Restaurant oder so ist ein Startup, sondern es geht am Ende immer um Skalierbarkeit. Und deswegen ist es halt häufig auch so, dass Startups, ich sag mal im weitesten Sinne, internetbasierte oder digital basierte Geschäftsmodelle sind. Es gibt natürlich auch andere Formen, aber die allermeisten haben eine starke Software- oder Digitalkomponente, einfach weil das viel, viel skalierbarer ist. Ja, und dann schaut man halt als Investor drauf, wie groß kann das werden, wie sehr glaube ich sozusagen daran, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht. Und auch gibt es am Ende zum Beispiel einen Exit-Markt, also wo und wann kann das Startup irgendwann verkauft werden. Ja, das sind so die, sage ich mal, ganz klassischen Kriterien grob zusammengefasst. Für uns ist es so, dass wir eigentlich ausschließlich in B2C investieren. Ja, vielleicht ganz selektiv auch mal B2B, aber im Normalfall ist es immer B2C. Einfach deswegen, weil wir halt mit Werbebudgets primär investieren und da natürlich in der Regel der Endkunde die Zielgruppe ist. Und für uns gibt es dann so ein paar Kriterien, die wirklich ja speziell für uns sind. Das eine ist halt so ein bisschen wirklich so der Zielgruppenfit und der Sprung in den Massenmarkt. Ja, es muss halt ein Startup sein, was in der einen oder anderen Weise irgendwie sowohl, sage ich mal, operativ als auch vom Produktangebot her dazu passt, ja, ich sag mal, irgendwo am Ende zum Massenmarkt, zum Durchschnittsverbrauch. Ja, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie Privatjets im Fernsehen zu bewerben. Das macht relativ wenig Sinn. Und man kann das vielleicht so grob einteilen, wenn man das clustern möchte. Dann gibt es im Prinzip, ich sag mal so, Low-Value, High-Volume-Themen. Ja, das sind so Produkte, die zum Beispiel in den Supermarkt dann gehen. Das macht Sinn. Die haben zwar einen geringen Wert, aber die sind halt für fast jeden aus der Zielgruppe irgendwie relevant. Ja, die drehen sich schnell und das macht halt Sinn. Und die andere Kategorie, würde ich mal sagen, sind so High-Value, Low-Volume-Produkte. Ja, es kann irgendwie ein Auto sein, es kann ein Vertrag sein, Versicherung, eine Solaranlage. Dinge, die relativ teuer sind, wo man sich vielleicht auch die Kaufentscheidung lange überlegt, aber wo eben auch so Vertrauen eine Rolle spielt, wo Marke eine Rolle spielt. Und das ist so, glaube ich, ganz grob die zwei Cluster, die relevant sind. Und dann gibt es auch so ein paar andere Faktoren. Also zum Beispiel gibt es in der Startup-Welt viele Modelle, die so City-by-City-Modelle sind. Ja, ich denke gerade an so Lieferfirmen zum Beispiel. Die sind halt häufig für uns per se, könnte man denken, super fit. Aber wenn man an ein Level weiterdenkt, dann können wir halt da immer erst investieren, wenn die, sage ich mal, alle großen Städte irgendwie abdecken. Ja, aber es macht natürlich für uns keinen Sinn, irgendwie in eine Firma zu investieren, die vielleicht nur in Berlin oder nur in München besonders groß ist. Sondern wir brauchen dann halt schon so eine gewisse, ja, ich sag mal, geografische Abdeckung. Und das heißt, zusammengefasst kann ich eigentlich sagen, B2C, skalierbar, Massenmarkt unter der geografischen Abdeckung. Das sind so die, würde ich sagen, wesentlichen Kriterien.
Wie weit oder sagen wir mal, wo beginnt eure, ich sag's mal, als Dienstleistung und wo endet die? Also wie weit geht ihr da? Geht ihr in die Beratung rein? Geht ihr in die, ich sag mal, Gestaltung dann trotzdem von Marken in irgendeiner Form noch rein? Oder sagt ihr wirklich, okay, sobald wir euch ins Fernsehen gebracht haben als Beispiel, ist auch gut und dann gibt es da genug andere Dienstleister, sich irgendwie, sag ich mal, um die Markenführung oder um die Unternehmensführung vielleicht in dem Zuge auch dann kümmern sollen?
Ja, also Es ist so, wir sind natürlich keine Beratungsfirma und keine Agentur. Da gibt es ja Experten wie euch dafür. Und wir arbeiten natürlich auch mit verschiedenen Agenturen an der einen oder anderen Stelle eng zusammen. Wir haben natürlich dann bei unserem Mutterkonzern eine ganze Reihe auch von weiteren Angeboten, die dann teilweise dazu gebucht oder auch teilweise inklusive sind. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, sehen wir uns eher als Sparringspartner. Ja, wenn man halt als Investor an Bord geht, dann ist man natürlich langfristig sozusagen an Bord und unterstützt, so gut man halt kann. Aber das heißt jetzt nicht, dass man sozusagen der Dienstleister ist, der dann alles irgendwie produziert. Und uns ist auch immer wichtig, da eine gewisse Trennung und eine gewisse Freiheit auch für die Startups zu haben. Ja, also nur weil wir sozusagen vielleicht beim Mutterkonzern ein Produktionsstudio haben, heißt das nicht, dass wir jetzt die Startups zwingen, alle Spots irgendwie bei uns zu produzieren oder irgendwie über die Inhouse-Agentur. Das bieten wir gerne an, aber das ist eine Entscheidung, die das Startup trifft und die wir uns auch gar nicht so sehr einmischen wollen. Und dementsprechend kann man sowohl mit weiteren Agenturen als auch mit verschiedenen Produktionsstudios arbeiten. Und unsere Leistung ist halt eher, dass wir sozusagen das Werbebudget zur Verfügung stellen. Es gibt so ein paar Sondersachen, dass man zum Beispiel Spots testen kann an der Fokusgruppe. Gibt es diverse Sachen, die wir anbieten, aber vor allem immer als Sparring, ja, nicht als Vorgabe, nicht als Pflicht, sondern als Sparring und Benchmarking. Und da fließen einfach Erfahrungswerte ein. Ja, aber am Ende muss der CMO oder die CMO natürlich selber entscheiden, welchen Weg man geht. Und ich glaube, Colin, du weißt es selber, gerade, sage ich mal, im kreativen Bereich bei so Themen wie TV-Spots, da gibt es auch von drei Leuten vier Meinungen. Und nicht selten funktioniert dann das am besten, was keiner vorher geglaubt hat. Deswegen glaube ich, ist es auch ganz schlau, da die finale Entscheidung ja den anderen zu überlassen.
Ja, super. Ich hätte noch so zwei Fragen so in diesem Sektor. Das war auch mal so eben euer Modell, eure Perspektive, zumindest bis zu einem gewissen Punkt dann auch mal verstanden hat. Weil dann würde ich gerne auf euren Blickwinkel natürlich über das Thema Marke, Markenführung, Marketing praktisch auch sprechen, weil ich glaube, das ist, wie gesagt, auch sehr, sehr spannend. Aber vielleicht eine erste und gerne auch kurz beantwortete Frage, weil ich glaube, da müssen wir gar nicht so ins Detail gehen. Wenn du einfach jetzt mal so eure Firma als, sag ich mal, in der Größe etc. mal beschreiben kannst, also gibt es da irgendwie ein Ranking, wo ihr sagt, ihr seid ja auf Nummer 1 oder wie viele Mitarbeitende gibt es da, wie viele Startups unterstützt ihr, also nach welcher Kennziffer würde man sozusagen euren Erfolg mal so grundsätzlich messen, seid ihr Nummer 1, 2, 3 oder seid ihr auf Platz 15?
Ja, ist immer die Frage, womit du uns vergleichst. Wenn du uns jetzt mit aus oder mit dem Finanzinvestor vergleichst, wir haben, wie gesagt, so grob 500 Partnerschaften gemacht die letzten 15 Jahre und wir haben, ich glaube, aktuell grob 100 Beteiligungen und sind auf die Art sicherlich im B2C-Bereich ein sehr, sehr großer Investor. Insofern glaube ich, für das Segment B2C sind wir wahrscheinlich sogar der größte in Deutschland. Aber man muss generell sagen, dass der ganze Investmentmarkt nicht besonders transparent ist. Deswegen ist es schwer zu beantworten, wer da vielleicht wie viele Beteiligungen hat. Es gibt da so ein paar Rankings, die sind aber in der Regel auf Finanzinvestoren ausgelegt. Und du hast nach Mitarbeitern gefragt, das sind so grob 25 bei uns.
Okay, nee, super. Hat schon gereicht, nur dass man sich ungefähr vorstellen kann, von was wir da so ungefähr reden. Und jetzt so letzte Frage, wie gesagt, in diesem Sektor. Warum hat es euch eigentlich gebraucht? Was ist eure Daseinsberechtigung? Du hast es schon natürlich anskizziert, aber ich stelle mir schon so die Frage, du sagst so, vor 15 Jahren hat das Ganze mehr oder weniger begonnen. Und das sagt natürlich auch viel über vielleicht auch das Startup-Land Deutschland oder den deutschsprachigen Raum, sage ich mal, auch vielleicht darüber viel aus. Und es war natürlich auch eine sehr spannende Idee, wie man jetzt schon raushören konnte. Aber wie gesagt, ich pointiere es nochmal, was ist eure Daseinsberechtigung gewesen und auch heute noch die Daseinsberechtigung?
Ja, ich glaube, die wesentliche Antwort darauf ist, dass Startups natürlich immer mit begrenzten Ressourcen arbeiten müssen. Ja, und in der Regel ist es so, dass sie halt nicht viele Millionen rumliegen haben und sich überlegen, okay, mache ich jetzt morgen eine Brandkampagne, sondern 10 verschiedene Ideen haben, was sie mit dem Geld machen. Und man muss natürlich auch sagen, dass jetzt Massenmarkt-Brandkampagnen in der Regel relativ hohe Einstiegshürden haben. Ja, und gerade Bewegtbild, man muss irgendwie das Video produzieren. Man kommt da jetzt nicht mit ein paar tausend Euro besonders weit, ja, die man vielleicht bei einer Suchmaschine einstellen kann. Und dementsprechend ist, sage ich mal, dieser Anschub, dieser initiale Step auf so einen Kanal, wie zum Beispiel Fernsehwerbung zu gehen, der ist relativ teuer. Und um da, sage ich mal, ein alternatives Modell anzubieten, und eben auch Firmen heranzuführen, das ist eigentlich unser USP und das, was wir sehr, sehr gerne machen.
Da muss ich jetzt noch eine Frage einschieben. Ist eigentlich die Höhle der Löwen für euch eine Art Konkurrenz, kann man sagen? Weil es gibt ja viele Marken, die bekanntermaßen dahin gehen und natürlich, und das ist ja auch bei der Höhle der Löwen immer so ein Payoff sozusagen, dass sie sagen, okay, wen nehmen wir rein, wen nehmen wir nicht rein, weil die wissen natürlich, dass wenn da das dann live rauskommt, dann brechen ja die Seiten immer wieder zusammen und das ist ja für die Startups ja, wie gesagt, auch so der Growth-Hack teilweise, dass sie sagen, bevor ich mich mit euch, ich sag mal, ins Bett lege, kann ich ja auch einmal zur Höhle der Löwen gehen. rein und da kriege ich ja auch ein bisschen Airtime sozusagen.
Ja, spannende Frage. Es gibt hier international diverse Vorbilder auch, irgendwie Dragon's Den, Shark Tank. Genau. Wir haben mit 2 Minuten, 2 Millionen in Österreich ein eigenes Format, was sehr ähnlich ist. Ich glaube, grundsätzlich ist dieses Format für uns eigentlich recht dankbar, weil es 2 Dinge zeigt. Zum einen, es macht diese Art von Investment ein bisschen sichtbarer. Ja, man kann so ein bisschen vielleicht auch den eigenen Job leichter erklären. Und zum anderen zeigt es eben auch, dass Fernsehen immer noch sehr, sehr stark ist. Ja, was du angesprochen hast, der Effekt direkt nach Ausstrahlung, der ist natürlich ein One-Time-Effekt. Aber da gibt es ja genug Beispiele auch von Startups, die das gemacht haben. Und wie du sagst, wo dann irgendwie die Server zusammengebrochen sind. Das zeigt eben doch sehr, sehr stark, wie gut eben der Kanal noch funktioniert. Und der Unterschied bei uns ist eben, dass du halt ein Budget kriegst, was wir über einen, sage ich mal, gemeinsam verabredeten Plan über einen längeren Zeitraum investieren und was auf die Art auch deutlich planbarer ist, als jetzt irgendwie so ein Strohfeuer auszulösen. Ja, und ich glaube, Konkurrenz um die Startups eher weniger. Also das ist jetzt nicht das große Thema. Ja, es gibt sehr, sehr viele Startups in Deutschland. Es gibt immer mehr Startups, die die Finanzierung suchen. Und insofern ist jetzt das keine echte Konkurrenz.
Okay, nee, sehr gut beantwortet. Ich würde über die Startup-Landschaft, wie gesagt, Deutschland, deutschsprachiger Raum, mit dir gleich nochmal so ein bisschen zum Abschluss sprechen, was du da vielleicht auch gerade wahrnimmst und auch nicht wahrnimmst und so weiter leider. Aber jetzt lass uns mal auf den ganz spannenden Blickwinkel von euch schauen. Und zwar fange ich einfach mal an mit der Frage, wie versteht ihr bei Seven Ventures das Instrument Marke?
Also vielleicht erstmal zu unserer eigenen Marke als Einstieg, bevor wir irgendwie auf die anderen Marken kommen. Unsere Marke ist ja keine B2C-Marke, sondern am Ende eine B2B-Marke mit der wesentlichen Zielgruppe Startups und speziell Startup-CMOs und so ein paar sekundären Zielgruppen wie zum Beispiel Co-Investoren. Ja. Deswegen legen wir auf unsere eigene Marke gar nicht so wahnsinnig viel Fokus, sondern wir beschäftigen uns, würde ich sagen, 98% des Tages mit den Marken unserer Portfoliounternehmen. Ja, so unsere eigene Marke ist natürlich trotzdem insofern wichtig, dass wir uns vor allem als Wachstumspartner positionieren. Also uns ist wichtig, dass wir als Partner wahrgenommen werden, dass wir mit Wachstum in B2C assoziiert werden. Weil das ist, sage ich mal, wenn du uns jetzt in 3 Worten beschreiben wollen würdest, das ist quasi unsere Marke, unser Ziel. Und dann dreht sich eigentlich der Rest der Arbeit wirklich um die Marken der Portfolio-Companies. Und da kommen wir sicherlich detaillierter jetzt noch drauf.
Ja, genau. Nee, dann sag mal, eben wie gesagt, wie geht ihr an das Thema Markenführung, Marke, Marketing sozusagen ran? Wie gesagt, was bedeutet es für euch, was bedeutet es auch nicht? Also mich interessiert wirklich dieser Blickwinkel, diese Perspektive, weil ich glaube, da werden wir gleich noch ein bisschen in den Nahkampf sozusagen auch gehen. Da kann es ja auch unterschiedliche Perspektiven auch geben, auch zwischen uns beiden. Bin ich ja mal gespannt, wie wir uns da auch vielleicht unter Umständen auch ein bisschen reiben. Deswegen erzähl mal, ja, wie gesagt, wie schaut ihr auf das Thema Marke?
Ja, also ich glaube, in der Startup-Welt muss man erstmal so ein bisschen unterscheiden zwischen Marketing und Marke. Ja, und ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung, die halt im Alltag, wo es viel um Wachstum geht, um Expansion und wer erreicht welchen Wachstumsmeilenstein als erster, zu häufig zu kurz kommt. Und meine These aus den letzten Jahren ist, dass wirklich Marke sehr häufig stiefmütterlich behandelt wird. Und der Markt sich sehr, sehr stark auf Marketing und insbesondere Performance-Marketing fokussiert. Ja, weil typischerweise ist es eben so, dass die Startups sehr, sehr stark über Performance-Marketing wachsen, da teilweise Millionen investieren in irgendwie Suchmaschinen-Marketing, in Affiliate-Programme, in Display-Banner, aber eben die eigene Marke so ein bisschen vernachlässigen. Ja, und das sieht man ja auch schon, wenn man sich jetzt bekannte E-Commerce-Firmen anguckt, die haben dann irgendwie häufig sehr generische Namen mit einer 24 in der URL oder halt irgendwie sehr deskriptiv, ja, sowas wie irgendwie ab in den Urlaub oder so. Das sind natürlich keine Marken. Ich denke, da sind wir beide uns einig, dass das keine echte Marke ist. Und dann gibt es natürlich D2C-Brands, also Direct-to-Consumer-Brands, die haben in der Regel eine starke Marke. Aber ich spreche jetzt, sage ich mal, von dem Gros der Startups. Ja, das ist wirklich der Fokus auf Performance-Marketing und nicht auf Marke. So, und wenn du mich jetzt nach Marke fragst, da würde ich halt Marke so definieren, das ist halt etwas, das ist halt mehr als das Logo oder irgendwie die Farbe oder irgendwie die Webseite. Das ist halt etwas, was du einmal definieren musst, was du dann eben auch bekannt machen musst und was du eben auch emotional aufladen musst. Ja? Dass die Leute halt, wenn sie auf deiner Webseite sind, ein echtes Markenerlebnis haben und nicht einfach nur bei dir kaufen, weil sie irgendwie bei Social Media irgendwie einen Banner gesehen haben. Ja, das ist halt dann das ist zwar Marketing, aber eben keine Marke. Und das sieht man halt im Startup-Umfeld sehr, sehr häufig. Und was wir eigentlich dann versuchen, ist genau diese Diskussion mit den Firmen zu führen und die halt so ein bisschen in die Richtung zu bringen, eben auch langfristig in ihre Marke zu investieren. Also sprich, die Marke bekannter zu machen und die Marke eben auch emotional aufzuladen.
Also du rennst natürlich offene Türen zum Teil, will ich mal sagen, bei mir ein mit dieser These und auch mit dieser Beobachtung, die ich natürlich auch spannend finde. Aber jetzt ketzerisch gefragt, ihr könntet euch das ja auch recht einfach machen und jetzt sagen, du, wie gesagt, hier Media for Equity, wir bringen euch hier groß raus, macht euren TV-Spot, wir streamen den hier raus und gut ist. Der springende Punkt muss ja für euch wahrscheinlich sein, weswegen du auch da so ein bisschen beharrst auf diese zwei Perspektiven, dass du sagst, in dem Moment, wo vielleicht da trotzdem eine Marke mit euch arbeitet oder zumindest so die Grundzüge einer Marke, wie du es auch beschreibst, mitbringst, dann gehe ich mal ja davon aus, dass es für euch auch erfolgreicher läuft. Ansonsten würdest du ja wahrscheinlich diesen Kampf gar nicht führen. Dann müsstest du mir und auch den Hörerinnen und Hörern, ich erkläre es natürlich für mich auch in irgendeiner Form, aber eben mich interessiert ja eure Perspektive, wie würdest du diesen Wirkungseffekt dann beschreiben? Was passiert, wenn eine Marke zu euch kommt und ihr diese Marke noch größer machen könnt im Vergleich zu, wenn es keine Marke ist, die zu euch kommt sozusagen?
Ja, also ich glaube, der entscheidende Punkt am Ende ist die mittel- bis langfristige Entwicklung. Ja, weil wenn du halt keine echte Marke bist, sondern du bist, sag ich mal, eine transaktionale, deskriptive Webseite, dann hast du zwar Kunden, aber du hast die Kunden nur so lange, wie dein Marketing-Spend halt hoch bleibt. Und wenn du halt es schaffst, eine echte Marke zu sein und die Marke eben auch aufzuladen, dann entsteht da halt, was ich mal als Brand Equity bezeichnen würde, ja, dann entsteht halt echter Markenwert. Und der ist gar nicht so leicht zu messen und zu quantifizieren, aber es gibt gerade, sage ich mal, im Online-Bereich natürlich Zahlen, die du dir angucken kannst. Ein Beispiel ist zum Beispiel Organic Traffic. Ja, du guckst dir quasi an, wie viel Prozent der Visitor auf die Webseite organisch kommen, indem sie halt direkt auf die URL gehen oder von mir aus auch den Namen der Marke irgendwie bei einer Suchmaschine eingegeben haben. Aber das würde man dann als Organic oder Brand Traffic zählen. Ja, das ist so ein Indikator. Ein anderer Indikator, wie stark deine Marke ist, siehst du halt zum Beispiel, indem du eine Brand Awareness Survey machst. Ja, wir machen das sehr regelmäßig, sowohl wenn wir uns potenzielle Investments angucken, als auch als Begleitstudie für unsere Partnerfirmen, dass wir natürlich auch selber wissen wollen, sowohl wir wollen das wissen, als auch die Firma, wie entwickelt sich dann eben die Brand Awareness. Ja, und da ist es so, dass quasi, wenn da gute Voraussetzungen sind, ja, Stichwort Marke oder Markenpotenzial, und wir dann quasi dazukommen, dass uns sehr häufig eben auch gelingt, diese Brand Awareness sehr, sehr deutlich zu steigern. Ich habe jetzt gerade einen Case, wo wir die Brand Awareness innerhalb von anderthalb Jahren verdoppelt haben. Und das ist dann halt ein sehr großer Erfolg für uns. Ja. Die Schwierigkeit besteht dann immer darin, deswegen ist das so pauschal schwer zu beantworten, den Wert von Brand Awareness dann auch wirklich mal wieder in, sage ich mal, finanzielle KPIs, also in was ist der Mehrwert jetzt für die Firma, zu übersetzen. Weil das hängt wieder sehr, sehr stark vom Geschäftsmodell ab, welche Margen sind da drin und so weiter.
Ja.
Beantwortet das so ein bisschen deine Frage?
Super, ja, absolut. Also öffnet natürlich auch viele weitere Fragen gleichzeitig. Aber ich versuche jetzt nochmal trotzdem so ein bisschen auch meinen Faden aufzunehmen, weil du hast so viele Themen geöffnet, auch bei mir. Auch das Thema im Performance-Marketing versus Brand-Building, Brand-Marketing, wie auch immer man da, gibt es ja schon Ewigkeiten, auch Kämpfe jetzt. Gerade ganz aktuell ist ja wieder so der Case auch mit Nike. Also ich meine, eine der Top-Marken weltweit. Und man kennt den Adidas-Case, der wahrscheinlich so der größte vor 4-5 Jahren war, wo dann dieser ganze Aufschrei losging mit eben Performance-Marketing versus Brand-Building. Und jetzt ist Nike teilweise, kann man vielleicht auch sagen, eine ähnliche Falle getappt. Also auch sehr, sehr stark eben ja in Richtung D2C damals investiert und dann so ein bisschen auf Kosten des eigenen Brand-Buildings ja seine Marke so ein bisschen sozusagen verkauft. Und jetzt möchte ich dich auch mal fragen, was ist dieser Unterschied eben zwischen Brandbuilding und Performance Marketing? Wie fühlt er sich an? Ja, what's the beef sozusagen? Was ist das Problem?
Ja, ich glaube, aus Kundensicht ist wirklich die Frage, was triggert dich sozusagen zum Kauf? Ja, ist es jetzt ein Angebot, ein Banner, was du irgendwo gesehen hast, ein transaktionaler Prozess, weil du irgendwo draufgeklickt hast und dann siehst du irgendwie, heute gibt es 10% und kaufst, dann ist es halt kein Markenerlebnis. Ja? Oder ist es halt, du hast gerade das Beispiel der Sportartikelmarken gebracht, hat es halt eher was mit Lifestyle zu tun, hat es was mit Coolness zu tun, hat es was mit aktuellen Trends zu tun, ist es ein Statement, diese oder jede Schuhe zu tragen? Das ist dann für mich das, was wirklich den Markenwert in der Praxis zeigt. Ja? Das Schwierige, und das sieht man ja selbst an dem Beispiel, den du gerade gebracht hast, ist, dass selbst große Unternehmen, die an sich ja Vorbilder waren für das Thema Marke, dass selbst die alle paar Jahre damit strugglen, weil sie dann vielleicht den neuesten Trend irgendwie verpasst haben oder auch die falschen VIP-Persönlichkeiten gesetzt haben. So, dass es auch so ein bisschen so ein, also die Trends ändern sich eben auch. Die ändern sich jetzt nicht von heute auf morgen, aber über Monate oder einige Jahre kann man eben eine Marke, die gestern noch cool war, kann man eben übermorgen auch wieder sehr, sehr uncool sein. Ja. Übrigens ist bei uns auch so, dass wir teilweise auch Marken oder auch gewisse Thementrends selber setzen. Ja, wir hatten historisch auch Marken bei uns und haben immer mal wieder Marken bei uns, die halt auch irgendwie so gesellschaftliche Themen voranbringen. Ja, ein Thema ist zum Beispiel, wir hatten sehr, sehr lange Amorelie bei uns im Portfolio. Und das ist, glaube ich, aus Markensicht eine super spannende Case Study, weil wir gerade über Trends und über wie ändern sich auch Themen gesprochen haben. Und wie die es einfach geschafft haben, eben auch mit unserer Hilfe dieses Thema, sage ich mal, aus der Schmuddelecke in irgendwie so ein Lifestyle-Produkt zu verwandeln. Das ist eigentlich, denke ich, auch ein ganz schönes Beispiel dafür, was du im Prinzip am Ende über geschicktes Brandbuilding erreichen kannst.
Wie sind wir denn eigentlich überhaupt da gelandet, dass die ganzen Startups so hörig sind, was das Thema Performance-Marketing angeht? Ist es einfach nur die Einfachheit aus deiner Sicht so? Ist es das Gelernte? Hat sich's rumgesprochen? Ist es irgendwie dann vielleicht doch das? Weil wir sind ja auch in dieser KPI-Welt natürlich jetzt extrem angekommen. Das heißt, alles wird getestet und ausprobiert und so weiter. Und manchmal muss ich auch dazu sagen, jetzt verquatsche ich mich eh schon, also ich bleibe mal bei der Frage nochmal. Wie sind wir in dieser Performance-Marketing-Hörigkeit-Welt aus deiner Sicht gelandet?
Ja, ich glaube, die Antwort ist, du hast ja dich selber schon gegeben, die Welt ist halt KPI-driven. Ja, und bei vielen Startups ist natürlich das Thema Messbarkeit ganz oben. Ja, ich habe selber früher mal im Marketing bei Zalando gearbeitet. Das war mein erster Job vor irgendwie 12 Jahren. Und da gab es das Credo, what you can't measure doesn't exist. Und tatsächlich hat Zalando auch sehr, sehr viel Brand-Marketing gemacht. Ja, auch damals schon sehr viel TV und andere Sachen. Wir hatten ein Inhouse- und Attributionsmodell, was quasi Brand auch zugeordnet hat. Aber das Problem der Messbarkeit bestand auch damals schon. Ja, und wenn du jetzt eine neue Firma gründest und du hast begrenztes Budget, dann stürzt du dich natürlich auf das, was zumindest scheinbar gut messbar ist. Ja, das hat auch alles irgendwie mit irgendwie Adblockern und Cookie-Policy und Co. hat die Messbarkeit auch gewisse Grenzen. Die werden auch, ehrlich gesagt, mit zunehmendem Datenschutz jedes Jahr so ein bisschen enger, die Grenzen. Aber du hast zumindest diese Illusion, dass du den vollen Effekt irgendwie tracken könntest. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und der zweite Grund ist natürlich auch, dass Massenmarktkanäle nicht so einsteigerfreundlich sind. Also du kannst eben nicht mit irgendwie einem Budget von 5.000 Euro anfangen, im Fernsehen zu werben. Oder generell Bewegtbild wirst du mit 5.000 Euro kaum machen können. Du kannst aber mit 5.000 Euro wahrscheinlich auf dein Keyword ein paar Tage bei einer Suchmaschine bieten. Ja, und deswegen ist natürlich das irgendwie einsteigerfreundlicher. Und deswegen ist auch völlig nachvollziehbar, dass Startups am Anfang sehr, sehr stark auf Performance-Marketing setzen. Ich glaube, da ist auch überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich glaube, der spannende Punkt ist wirklich, schaffen sie es dann irgendwann aus dieser reinen Performance-Denke raus in eine Brand-Building-Denke zu kommen, weil das natürlich auch intern mal ein Interessenskonflikt ist. Ja, wo gebe ich das Budget aus und wo setze ich den Fokus? Und das ist, glaube ich, häufig der Punkt, der dann halt verpasst wird. Ja, dieser Absprungpunkt, wo man sagt, okay, ab jetzt muss ich mich auch ein bisschen um die Marke kümmern.
Ich stelle mir noch so ein bisschen die Frage bei euch, und du bist auch eingestiegen gleich mit dem Thema, ja, ihr helft den Unternehmen, den Startups dabei, Bekanntheit zu bekommen. Jetzt muss ich dazu sagen, wir sind bei Brandtrust jetzt nicht so die Bekanntheitsjünger oder Fans im ersten Moment, weil wir schon noch eine starke Überzeugung haben, dass Marken ja über eine Anziehungskraft, über eine Grundattraktivität verfügen sollten. Wenn du die hast, entsteht Bekanntheit in der Folge und ist das ja ein Resultat dessen. Warum sagst du trotzdem, dass Bekanntheit, ja, ich sag mal, ein wichtiger Triggerpunkt ist, oder gibt es vielleicht trotzdem auch eine Kombination unserer Perspektiven, also Attraktivität und Bekanntheit, wo die sich treffen?
Ich denke, die Kombination gibt es auf jeden Fall. Ja, ich glaube, für uns ist Bekanntheit immer einer der zentralen Messpunkte. A, was sich halt gut messen lässt, und B, weil wir natürlich mit einem Massenmedium wie Fernsehen den höchsten Effekt auf Bekanntheit haben. Ja, aber wir messen eben auch andere Punkte, sowas wie irgendwie Markenassoziation, ja, also irgendwie, wie hoch ist das Vertrauen in die Marke, welche Emotionen verbindet man mit der Marke. Das sind natürlich auch Themen, die wir messen. Das liegt dann aber eher in der, also die Gestaltung des Spots zum Beispiel, das liegt ja in der Hand der Spotagentur. Ja, und das wird dann eher zwischen der Company, also zwischen dem Startup und der Agentur diskutiert, wie sehr wollen sie zum Beispiel auf welche Emotionen einzahlen. Ja, wir haben da vielleicht eine Meinung zu, aber da halten wir uns im Regelfall, würde ich sagen, raus. Wir stellen aber dann auch Studiendaten zur Verfügung. Ja, und das ist, glaube ich, so der Ansatz da.
Ja, Alex, da würde ich gerne mal kurz reingehen, weil das finde ich jetzt, wenn ich so euer Beratungs- oder ich sag mal eure Dienstleistung nochmal anschaue, finde ich das fast ein bisschen schade, dass an irgendeinem Punkt sozusagen eure Dienstleistung sofern endet, dass ihr sagt, ja, wir geben ihm, wie gesagt, diese Möglichkeit des Bekanntheitsschubs, aber was mir gerade ein riesiger Dorn im Auge ist, ist, wenn ich so auf die Marken schaue, gerade auch auf Startups übrigens, dass da gar nicht mehr so individuell gemessen wird, wo stehen wir eigentlich gerade als Marke, welche Grundvoraussetzungen haben wir erfüllt, und dann gehe ich zu jemandem wie euch und sage, ihr müsst mir hier spezifisch dabei helfen, oder anders gesagt, ich sehe da einfach eine reine Kreativitätsmacherei oder Entwicklung sozusagen, was die Markenführung angeht, und dann gehe ich damit einfach so in eine Bekanntheitsrichtung, statt mir wirklich zu fragen, welchen Zweck will ich eigentlich erfüllen mit meiner Kampagne oder mit meinem Werbespot sozusagen, und dabei könnte mir dann eben so einen Streamen im Fernsehen eben auch wirklich helfen, und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, eigentlich schade, dass ihr da nicht noch tiefer reingeht.
Ja, zum einen würde ich sagen, wir wollen ja euch keine Konkurrenz machen, Colin. Ja, deswegen
Brandtrust
okay. Ist ja euer Thema. Nein, aber ich glaube, Spaß beiseite. Wir machen natürlich am Anfang einen Check. Macht es überhaupt Sinn, diese Marke aufzubauen? Und ist diese Marke irgendwie healthy? Ja, du machst als Investor eine sogenannte Due Diligence, wo du halt normalerweise auf Finanzkennzahlen guckst und wir eben auch sehr stark auf Marketingkennzahlen. Und wir gucken da natürlich auch so Sachen, ich habe Awareness schon angesprochen, ich habe schon Brand-Assoziation angesprochen, aber wir gucken zum Beispiel auch auf so Sachen wie Net Promoter Score, ja, wo du im Prinzip die Weiterempfehlungsrate am Ende hast. Das ist jetzt nicht direkt Marketing-related, aber es ist, sage ich mal, eine sehr starke Indikation über Kundenzufriedenheit, Loyalität und so weiter. Und wir gucken natürlich, gibt es Anzeichen dafür, dass diese Marke irgendwie ungesund ist. Ja, weil dann macht tatsächlich dieser Awareness-Push keinen Sinn. Weil wenn du eine ungesunde Marke hast und du hast irgendwie eh schon, sage ich mal, eine sehr, sehr schlechte Weiterempfehlungsrate, du hast irgendwie schlechte Reviews, du hast irgendwie auf Social Media Ärger, dann ist, glaube ich, Bekanntheit erstmal das Falsche. Wahrscheinlich sogar dann eher gefährlich, weil dann solltest du erstmal so ein bisschen aufräumen und, sage ich mal, auch das Thema Marke skalierbarer machen. Ja, das ist dann aber tatsächlich eher eine Aufgabe für eine Marketingagentur und nicht das, was wir jetzt mit Seven Ventures primär machen. Ja, wir sind dann wirklich eher der Partner für das Thema Wachstum und wir pushen dann quasi, wenn, sage ich mal, die Marke so aufgesetzt ist, dass sie healthy ist, dann pushen wir quasi gemeinsam den Awareness-Part. Und da muss man ja auch sagen, wenn du zum Beispiel eine Marke repositionierst, ja, du machst irgendwie einen Marken-Relaunch oder ähnliches, du hattest ja mit Nukao auch schon eine Portfolio-Company von uns im Podcast, die das zum Beispiel sehr erfolgreich gemacht hat, dann brauchst du ja nach dem Relaunch auch wieder einen Marketing-Push. Aber das bringt ja auch dein Relaunch und deine, sag ich mal, Repositionierung bringt dir ja auch herzlich wenig, wenn davon keiner was mitbekommt. Und deswegen, glaube ich, ist es auch sehr synergetisch, quasi A, einmal die Marke zu definieren, sage ich mal, wofür will ich stehen als Marke, und da auch zu gucken, ist die Marke sozusagen gut aufgesetzt, und dann quasi mit uns die Marke auch den notwendigen Awareness-Push zu geben.
Ja, finde ich mega spannend und ja, bringt uns ja dann auch zu der gemeinsamen Position, will ich mal sagen, wo wir uns auch gut treffen. Wie du gesagt hast, so die Brand-Basics müssen auf jeden Fall geschaffen werden. Du hast es jetzt auch mit Healthy beschrieben. Und dann ist natürlich so ein Bekanntheitsschub eine völlig nachvollziehbare, richtige Idee auf jeden Fall, die ich auch super nachempfinden kann.
Bewegtbild ist natürlich auch ein super Format, um Emotionen zu transportieren. Du hast da natürlich mehr Zeit, du hast irgendwie Bild und Audio gleichzeitig. Das heißt, du kannst da eben auch Emotionen transportieren. Und was wir auch häufig sehen, ist, dass Bewegtbild immer noch ein sehr starker Trust-Faktor ist. Also viele Leute haben immer noch, sage ich mal, gerade wenn man jetzt aus irgendwie München oder Berlin und aus der Startup-Bubble so ein bisschen rausgeht, dann haben viele Leute immer noch eine gewisse Skepsis zu Startups. Aber wenn die dann im Fernsehen sind, ja, dann quasi neben etablierten Unternehmen, die man irgendwie seit Jahrzehnten kennt, dann ist das auch nochmal ein starker Trust-Faktor. Und das sehen wir tatsächlich sehr, sehr häufig, gerade wenn es irgendwie so Richtung Versicherungen, Fintech und so weiter geht, dass dafür die Leute so, oh, das habe ich im Fernsehen gesehen, den kann ich vertrauen, dass das immer noch ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist.
Was hältst du denn von dem Winner-Takes-It-All-Prinzip? Weil das ist auch manchmal so ein Thema, wo ja wir vielleicht auch das jetzt nicht zwangsläufig eine andere Perspektive haben, aber wo ich nicht immer sage, das ist uneingeschränkt etwas, was ich unterstütze, weil auch da ist ja manchmal so der Punkt, ich bin irgendwie vielleicht gar nicht so ready, vielleicht auch gar nicht so healthy, aber ich sage, hey, wenn ich die Marktanteile relativ schnell mit Bekanntheit, mit einem riesen Push und so weiter habe, dann ist erstmal gut, habe alle anderen rausgedrängt und dann kann ich mich später auch um die Marke kümmern.
Ja, ich glaube, also ich bin da auch kein Riesenfan von. Ich glaube, man muss da so ein bisschen zwei Dimensionen unterscheiden. Das eine ist, wir machen ja hauptsächlich Consumer-Marken und da gibt es jetzt seltenst ein Winner-Takes-It-All. Ja, es gibt in der Regel, das Endgame ist normalerweise, dass es irgendwie 2, 3, 4 große Marken gibt, plus dann natürlich gerade in Deutschland auch viel irgendwie im Lebensmittelbereich, zum Beispiel Handelsmarken etc. Da gibt es jetzt klassischerweise kein Winner-Takes-It-All-Prinzip. Ja. In der Startup-Welt gibt es das natürlich teilweise dann schon, gerade wenn du jetzt an Netzwerkeffekte zum Beispiel denkst. Ja, Klassiker ist sicherlich jedem bekannt, aber das zum Beispiel Social Networks haben natürlich dann so einen gewissen Drang dazu, dass irgendwie sich eine Monopolbildung einstellt, weil natürlich ein positiver Netzwerkeffekt da ist. Ja, mit jedem Nutzer mehr auf dem Netzwerk steigt sozusagen der Wert für alle. Und Investoren lieben natürlich solche Themen. Ja, also die meisten Investoren investieren sehr, sehr gerne in Startups, wo sie so ein Winner-Takes-It-All-Chance-Thema sehen, weil sie natürlich dann irgendwie darauf spekulieren, dass diese Firma dann sehr erfolgreich ist und sehr, sehr hohe finanzielle Returns hat. Das gibt es aber außerhalb von Social Networks, würde ich sagen, im B2C-Segment nicht so häufig.
Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen, dann würde ich ganz kurz noch gerne mit dir über die Startup-Landschaft sprechen und mal deine Perspektive da anzapfen. Also ich fasse mal zusammen erstmal, was ich so wahrnehme. Ja, wir sind uns da sehr einig, was das Thema Brandbuilding und Performance-Marketing angeht. Zweitens, was ich jetzt schon auch spannend finde, aber ich meine, das ist natürlich auch ein Selbstzweck dann irgendwo, oder ihr habt da, orientiert euch ja auch daran, dass ihr bei Seven Ventures auch ganz klar eben diese Due Diligence macht, dass ihr auch sagt, wir müssen erstmal die Marke auch analysieren, auch gucken eben, du hast jetzt Healthy zum Beispiel genannt, wo steht ihr und so weiter, bevor wir da investieren, auch mit unseren Media-Möglichkeiten. Wie gesagt, auf der einen Seite total nachvollziehbar, trotzdem, ich meine, du kennst selber diesen riesen Opportunismus in diesem Geschäft, man kann da auch erstmal viel machen, unabhängig davon, wo da sozusagen die Basis ist. Und das sind jetzt so schon zwei meiner Kernerkenntnisse, die ich gerade mitnehme, wo ich auch sage, das finde ich eben auch spannend, dass ihr so ein klares Überzeugungskonstrukt habt, was einerseits eben wahrscheinlich sehr überzeugt ist. Also ich spüre da meiner Meinung nach schon, dass ihr so eine klare Ideologie habt. Ihr seid auch sehr klar, was eure eigene Positionierung angeht. Aber am Ende ist es wahrscheinlich auch so, es geht euch besser als Investor, wenn ihr so diese Basis sozusagen mal abprüft, oder? Also würde ich sagen, ja.
Also das ist eine Grundvoraussetzung für jeden Investor. Und das ist wieder dieses Thema, wir gehen ja voll ins Risiko. Also unser Geschäft ist ja nicht, Werbebudget zu verschenken, sondern unser Geschäft ist ja, das Werbebudget zu investieren, mit der Hypothese dahinter, wie unser Investment dazu beiträgt, dass die Firma erfolgreicher ist und wie wir dann langfristig damit auch Geld verdienen. Ja, deswegen ist das für uns natürlich wichtig und deswegen sind wir halt auch deutlich selektiver, mit wem wir zusammenarbeiten.
Super spannend. Dann lass uns, wie gesagt, ganz kurz nochmal ein bisschen über Startups in Deutschland. Seid ihr eigentlich Deutschland, deutschsprachiger Raum, also auch Schweiz, Österreich und so?
Ich würde mal sagen, deutschsprachiger Raum. Also wir machen auch Media for Equity in Österreich, das nicht in der Schweiz, aber grundsätzlich sind wir im deutschsprachigen Raum mit verschiedenen Aktivitäten sehr präsent. Ja. Und Medien ist halt tendenziell immer sehr auf Sprachräume basiert. Ja. Also wir machen auch zum Beispiel Startups, die aus dem Ausland kommen und die dann zum Beispiel in Deutschland Market Launch machen. Das ist auch ein typischer Case bei uns, dass du halt irgendwie eine gute gefundete Company aus den USA oder aus England hast, die dann irgendwie in Deutschland Fuß fassen wollen, ja, oder aus Frankreich. Das ist auch ein typischer Case. Aber der Kunde, quasi die Zielgruppe, das ist halt deutschsprachig.
Okay, dann was ist deine Einschätzung eben von der Startup-Landschaft im deutschsprachigen Raum? Wie nimmst du das da gerade wahr? Sind wir da in einem Upstream, sind wir da im Downstream? Sag mir einfach so deine Perspektive da drauf.
Ja, ich glaube, das ist im Moment tatsächlich so ein bisschen durchwachsen. Die deutsche Startup-Landschaft hat jetzt so 7, 8 Jahre absoluten Boom hinter sich, wo einfach jedes Jahr die Finanzierungsrunden größer wurden. So irgendwie vor 8 Jahren gab es, ja, konnte man die Unicorns, also man nennt in der Startup-Welt quasi Firmen, die eine Bewertung von 1 Milliarde erreichen, die nennt man Unicorns. Vor so 8, 9 Jahren konnte man die an einer Hand abzählen. Und dann gab es so eine Boomphase, so ich würde sagen, der Höhepunkt war so 2021, 2022. Da gab es dann plötzlich Dutzende davon. Ja. Und seitdem, so letztes Jahr, dieses Jahr, gibt es dann eine gewisse, ja, ich würde sagen, die einen nennen es Stagnation, die anderen nennen es vielleicht Marktbereinigung. Ist es auf jeden Fall deutlich schwieriger geworden, für Startups sehr große Runden einzusammeln, also sehr große Finanzierungsrunden. Und das ist aber für uns auch eine Chance, ja, weil wir natürlich zum einen unseren Scope oder, sag ich mal, unsere Kriterien versuchen, da uns treu zu bleiben und irgendwie nicht am Hype irgendwie zu lockern. Ja, nur weil jetzt vielleicht andere Investoren da ein bisschen, proaktiver sind, sondern wir schauen uns halt wirklich jede Firma an und stellen uns die Frage, glauben wir an das Geschäftsmodell? Und da gab es ja die letzten Jahre schon die ein oder andere Blase, die sich da auch gebildet hat. Ja, und ich glaube, jetzt ist eigentlich die Zeit, wo sich halt die Startups, die wirklich ein gutes Geschäftsmodell haben, wo die weiterhin Finanzierung bekommen, und sich gleichzeitig aber eben auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Ja, was auch völlig normal ist, ist auch in keinster Weise negativ, weil das kann eben nicht jedes Geschäftsmodell funktionieren. Es gibt ja immer so eine Faustformel, wo man sagt, irgendwie 9 von 10 Startups scheitern. Ja, das sehe ich nicht ganz so dramatisch. Das hängt auch mal sehr stark davon ab, auf welche Phase guckt man. Ja, also wenn jetzt 9 von 10 Neugründungen scheitern, das mag so stimmen, aber jetzt nicht 9 von 10 Startups, die irgendwie schon Multimillionenbeträge eingesammelt haben. Aber die letzten Jahre war halt so viel Boom dahinter, dass tatsächlich so gut wie gar keiner mehr gescheitert ist, wenn er eine gewisse Phase erreicht hat. Und das ist eben auf Dauer auch nicht gesund für den Markt, ja. Und insofern ist eigentlich der Blick relativ optimistisch, dass gute Teams, gute Startups weiter sich gut entwickeln und dass eben gleichzeitig eine gewisse Selektion auch einsetzt im Markt.
Damit hast du meine nächste Frage schon vorweggenommen, weil ich hätte jetzt noch um deine Einschätzung gefragt für die Zukunft, aber die ist da auch schon mit drin. Alex, dann würde ich so langsam den Deckel drauf machen und würde dich noch darum bitten, ob du denn eine Frage für den oder die nächste hast hier im Podcast.
Ja, das kommt natürlich so ein bisschen auf den Gast an, ja, aber da du ja in der Regel Marketingverantwortliche hast und häufig CMOs, würde mich einfach interessieren, was der größte Fail war, ja, der größte Fehler, den sie vielleicht in ihrer Rolle gemacht haben, weil ich ja glaube, dass man davon am meisten lernen kann.
Super, wunderbar. Was war denn dein größter Fehler? Willst du darüber sprechen?
Ich glaube tatsächlich, also ich mache das jetzt seit grob 8, 9 Jahren und ich glaube, ich habe am Anfang gedacht, das Investmentgeschäft sei analytisch, das sei quasi so eine Art Finanzmathematik. Und ich musste dann über die Jahre lernen, dass es in erster Linie ein People's Business ist und in zweiter Linie ein Analytics Business. Und ich glaube, das war so mein größter Fehler.
Wow. Das ist ja auch nochmal eine spannende These zum Abschluss, aber da kann ich jetzt leider auch zeitlich nicht reingehen. Alex, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese geniale Perspektive, für diesen super Ausflug, den ich hochspannend fand. Und ja, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen hinter die Kulissen von 7Ventures mitgenommen hast.
Vielen Dank für die spannenden Frage.
Super, wunderbar. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Alex, dir alles Gute und vor allen Dingen auch euren Startups alles Gute.
Danke dir.
Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks. Und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.